Stell mal vor, du verlierst einen richtig dicken 100.000-Euro-Deal.
Autsch, ja, das tut weh.
Das tut richtig weh. Und zwar nicht, also nicht etwa, weil dein Produkt irgendwie schlecht war oder der Preis zu hoch. Du verlierst ihn einzig und allein, weil du und dein potenzieller Kunde völlig unterschiedliche Definitionen von dem simplen Wort demnächst im Kopf hattest.
Oh ja, der Klassiker.
Richtig. Für dich hieß das vielleicht, naja, im Laufe des nächsten Quartals.
Genau. Und für ihn hieß das bis kommenden Montag.
Exakt. Und weil keiner von euch beiden nachgefragt hat, ist die gesamte Zusammenarbeit dann spektakulär implodiert.
Ja, das ist leider ein erschreckend alltägliches Szenario im professionellen Vertrieb.
Absolut.
Wir bewegen uns da ständig in so einer, ja, einer massiven Illusion der Kommunikation. Wir hören ein Wort und unser Gehirn verknüpft das sofort mit unserer eigenen Definition, ne?
Ja, unserer jahrelang geprägten Definition, genau.
Richtig. Und wir gehen dann wie selbstverständlich davon aus, dass das Gegenüber exakt dasselbe mentale Bild vor Augen hat, was halt fast nie stimmt.
Und genau diese Illusion, die entlarven wir heute in unserer intensiven Analyse.
Sehr gut.
Wir nehmen uns dafür die Materialien von Sebastian Bunde vor, und zwar ganz speziell die Woche 6 seines 12-Wochen-Erfolgsplans aus der SBM Masterclass. Es geht heute um das mächtige Werkzeug der Verständnisfragen.
Ein extrem wichtiges Thema.
Total. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich das Material das erste Mal gesichtet habe, war mein erster Impuls wirklich: Warum in aller Welt müssen wir gestandenen, hochbezahlten Vertriebsprofis, also jetzt im Jahr 2026, noch beibringen, wie man eine simple Frage stellt?
Ja, das klingt erstmal paradox, ne?
Voll. Aber je tiefer man da in Sebastians Analyse eintaucht, desto klarer wird einfach, dass da eine gewaltige psychologische Barriere im Weg steht.
Absolut. Und um diese Barriere wirklich zu verstehen, sollten wir vielleicht ganz kurz den Ansatz von diesem 12-Wochen-Plan beleuchten.
Ja, mach mal.
Also, Sebastian geht mit herkömmlichen Vertriebstrainings ja ziemlich hart ins Gericht.
Er kritisiert das ja sehr deutlich.
Genau, weil er sagt, dass die meistens als so isolierte Wissensdruckbetankung enden.
Ja, dieses typische Seminarwochenende.
Richtig. Du gehst da auf ein zweitägiges Seminar, bekommst ein dickes Handout voller brillanter Strategien und am Montag im Büro, naja, da hast du schon 80% davon wieder vergessen.
Wissen ohne Anwendung verpufft halt schlichtweg.
Genau das ist es.
Das ist ja auch der klassische Fehler. Wir verwechseln oft das rein intellektuelle Begreifen einer Technik mit einer echten Verhaltensänderung. Also, wenn ich ein Buch über Tennis lese, dann kann ich danach ja noch lange keine perfekte Rückhand spielen.
Schönes Bild, ja. Und genau deshalb erzwingt Sebastian durch dieses Wochenformat quasi den Aufbau von Muskelgedächtnis.
Keine Abkürzungen.
Genau, keine Abkürzungen, kein Vorblättern. Du musst eine Technik erst physisch in deinen Alltag integrieren, bevor überhaupt die nächste hinzukommt.
Und in Woche 6, trifft diese Methodik dann eben auf das Konzept der Verständnisfragen.
Richtig. Sebastian identifiziert da das Kernproblem unserer täglichen Interaktion mit einem echt simplen Satz.
Ja, den habe ich mir auch markiert.
Der eine sagt etwas, der andere versteht etwas.
So simpel und so wahr.
Ja. Die Beispiele in seinen Unterlagen, das sind ja Begriffe, die jeden Tag zigfach fallen. So Sachen wie der Kunde wünscht sich eine schnelle Lieferung oder gute Preise.
Oder ein langlebiges Produkt?
Genau, oder eine intensive Betreuung.
Wahnsinn. Das sind, wenn man mal drüber nachdenkt, absolute Tretminen.
Oh ja, das sind sie.
Das erinnert mich frappierend an einen Restaurantbesuch neulich von mir.
Okay.
Ja, ich saß in so einem richtig authentischen thailändischen Lokal, bestell mein Curry und sage, voller Selbstbewusstsein, bitte schön scharf.
Oh nein, ich ahne Schlimmes.
Ja, für mich bedeutet scharf, dass die Zunge vielleicht so leicht kribbelt und das Essen irgendwie Charakter hat.
Und für den thailändischen Koch?
Naja, sein Verständnis von scharf glich eher einem kulinarischen Höllenfeuer.
Wahnsinn.
Wir haben beide exakt dasselbe Wort benutzt. Aber weil ich eben nicht den Mechanismus der Verständnisfrage genutzt habe,
Also hättest du sowas fragen müssen wie, was genau bedeutet Ihre höchste Schärfestufe?
ganz genau. Und weil ich das nicht gemacht habe, konnte ich einfach 3 Tage lang absolut nichts mehr schmecken.
Ja, im Restaurant riskierst du halt verbrannte Geschmacksknospen, ne? Aber im B2B-Vertrieb riskierst du damit deine Quartalsziele.
Absolut.
Wenn der Einkäufer eine schnelle Lieferung fordert und du nickst das einfach ab, weil ihr standardmäßig, sagen wir mal, in 3 Wochen liefert und das branchenweit als top gilt. Ja? Da fühlst du dich total sicher.
Klar.
Aber der Einkäufer meinte vielleicht, dass seine Bänder stillstehen und er die Teile übermorgen braucht.
Und wenn diese Bombe dann Wochen später platzt? Der Schaden ist ja irreparabel.
Völlig.
Aber weißt du, was ich mich da frage? Wenn das so offensichtlich ist, also wenn diese schwammigen Begriffe derart gefährlich sind, warum hacken wir dann nicht nach?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich meine, ich kann mir das nur so erklären, dass wir als Vertriebler, besonders je mehr Erfahrung wir haben, unter einem massiven Ego-Problem leiden.
Mhm, absolut.
Man ist ja schließlich der Senior Key Account Manager, ne? Der Branchenexperte.
Genau.
Wenn der Kunde jetzt sagt, wir brauchen höchste Qualität und ich frage dann zurück, was genau meinen Sie mit Qualität? Das fühlt sich doch im ersten Moment so an, als würde ich mich selbst deklassieren.
Ja, als hätte man keine Ahnung.
Richtig, als hätte ich keine Ahnung von meinem eigenen Fachgebiet.
Und das ist genau der neuralgische Punkt in Sebastians Analyse. Es ist pure Versagensangst.
Echt?
Ja. Das gepaart mit diesem Impostor-Syndrom. Verkäufer fürchten einfach, inkompetent zu wirken, wenn sie so offensichtliche oder scheinbar simple Dinge hinterfragen.
Krass, ja.
Das Gehirn signalisiert da sofort Gefahr für den eigenen Status.
Okay, und dann?
Naja, dann wählt es den Weg des geringsten Widerstands. Wir nicken, wir machen so ein wissendes Gesicht und wir spielen innerlich quasi Lotto mit den Bedürfnissen des Kunden.
Immer in der vagen Hoffnung, dass unsere Definition zufällig mit seiner übereinstimmt.
Ganz genau.
Das ist schon paradox, oder? Also aus reiner Panik davor, unprofessionell zu wirken, handeln wir eigentlich im höchsten Maße unprofessionell.
Ja, das ist die Ironie daran.
Wir überlassen den Abschluss dem puren Zufall, nur um unser Ego als dieser allwissende Berater zu schützen.
Mhm.
Wenn ich das mal weiterdenke, bedeutet das doch eigentlich, dass das Ablegen dieses Egos der größte Hebel überhaupt ist.
Definitiv. Und Sebastian schlüsselt ja in den Quellen auch 3 sehr handfeste, wirklich messbare Vorteile auf, die genau dann entstehen, wenn man diese psychologische Hürde überwindet.
Okay, lass uns die mal durchgehen.
Der erste von diesen 3 enormen Vorteilen ist die Möglichkeit zur radikal individualisierten Beratung.
Mhm, radikal individualisiert.
Ja. Denn solange wir nur mit Projektionen arbeiten, also dem Kunden das anbieten, was wir unter seinen schwammigen Begriffen verstehen, fische individuelle Definition von, sagen wir mal, Erfolg oder Sicherheit freilegen, dann ändert sich die Dynamik im Gespräch komplett.
Das ist, als würde ich ihm nicht mehr einfach die Speisekarte in die Hand drücken, sondern ich koche exakt das Gericht, nach dem sein Körper verlangt.
Sehr guter Vergleich, ja.
Und das muss ja auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene extrem stark wirken.
Oh ja.
Ich meine, wenn jemand spürt, dass ich mich eben nicht mit diesen Floskeln zufrieden gebe, sondern seine tatsächliche Realität wirklich verstehen will, da entsteht doch eine völlig andere Vertrauensbasis.
Viel tiefer, als wenn du einfach nur dein Pitch-Deck abspulst.
Genau.
Und dieses Vertrauen, das ist das absolute Fundament. Und darauf baut dann auch direkt der 2. Vorteil auf, den er nennt.
Nämlich?
Die Prävention von Einwänden.
Ah, okay.
Einwände am Ende eines Verkaufsgesprächs, die entstehen ja fast immer aus unausgesprochenen Diskrepanzen in der Erwartungshaltung. Und Verständnisfragen wirken hier extrem präventiv.
Verstehe. Das ist ja quasi, als würde ich ein Minenfeld ganz systematisch räumen, bevor ich überhaupt mit meinem Panzer dahin durchfahre.
Lacht, ja. Genauso kann man das sehen.
Wenn ein Kunde sagt, er erwartet eine intensive Betreuung und ich lasse das einfach so unkommentiert im Raum stehen, dann fliegt mir das doch Wochen später 100%ig um die Ohren, wenn er wütend anruft, weil ich eben nicht jeden Tag bei ihm auf der Matte stehe.
Richtig.
Wenn ich aber sofort nachhake und herausfinde, dass er eigentlich wöchentliche Status-Calls erwartet, ja, dann kann ich das doch entweder sofort zusagen und den Punkt einfach abhaken oder ich korrigiere direkt.
Wie würdest du dann korrigieren?
Naja, ich könnte sagen, passen Sie auf, wir machen monatliche Deep Dives, das bringt erfahrungsgemäß viel mehr.
Exakt. Die Miene ist entschärft, bevor der Kunde überhaupt in die Nähe kommt.
Sehr geil.
Ein wirklich sehr präzises Bild von dir. Du nimmst potenziellen Einwänden einfach den Sauerstoff, bevor die sich überhaupt entzünden können.
Mhm.
Und das führt uns dann auch zum 3. Vorteil, der auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kontraintuitiv erscheint.
Lass mich raten. Die Zeiteffizienz.
Genau, die Zeiteffizienz.
Da muss ich allerdings echt mal kurz reingrätschen.
Okay, schieß los.
Weil genau an dem Punkt bin ich beim Lesen massiv gestolpert.
Warum?
Naja, wenn ich im Gespräch jeden Begriff, also jedes gut, schnell oder effizient, erstmal umdrehe und hinterfrage, da dehne ich das Meeting doch extrem aus.
Mhm.
Das kostet mich doch in der Akquisephase unfassbar viel Zeit, oder nicht?
Kurzfristig gesehen, ja. Da investierst du ein paar Minuten mehr, das stimmt schon. Aber wir müssen uns die Makroperspektive des gesamten Verkaufszyklus anschauen.
Okay.
Wenn du nicht fragst, bist du nämlich gezwungen, im weiteren Verlauf immer so eine Art Gießkannentaktik anzuwenden.
Ah, ich ahne, worauf du hinaus willst.
Du musst dem Kunden dann alle 20 Features deines Produkts präsentieren, weil du ja gar nicht genau weißt, welches davon jetzt seinen unspezifischen Wunsch nach, sagen wir mal, besserer Performance erfüllt.
Ach krass, ja, ich verstehe. Ich rede mir also eigentlich eine halbe Stunde lang den Mund fusselig über völlig irrelevante Dinge.
Ganz genau.
Wenn ich aber ganz am Anfang durch Verständnisfragen herauskristallisiert habe, dass diese Performance für ihn ausschließlich schnellere Ladezeiten der Software bedeutet, dann brauche ich über die ganzen neuen Design-Features ja gar nicht erst zu sprechen.
Richtig. Du arbeitest dann mit dem Laserpointer statt mit der Schrotflinte.
Wow. Das spart mir dann nicht nur hinten raus Stunden an Präsentationszeit, sondern es hält auch die Aufmerksamkeit des Kunden hoch.
Weil jedes Wort, das du sagst, für ihn auf einmal hochrelevant ist.
Wahnsinn.
Das ist der Mechanismus hinter dieser Effizienz. Du eliminierst einfach den gesamten Ballast aus dem Verkaufsprozess.
Okay, das leuchtet mir jetzt absolut ein. Aber die große Herausforderung, und ich glaube, da scheitern wirklich viele in der Praxis, ist die Tonalität.
Oh ja, die Tonalität ist entscheidend.
Weil wie stellt man diese Fragen, ohne den Gesprächspartner komplett zu irritieren?
Das ist die Kunst.
Das ist nämlich echt mein größtes Bedanken. Wenn ich das irgendwie ungeschickt mache, klinge ich doch sofort entweder wie so ein FBI-Verhörspezialist, der den Zeugen in die Mangel nimmt, so nach dem Motto, was genau definieren Sie als schnell?
Ja, furchtbar.
Oder halt noch schlimmer, ich klinge wie so ein Hobbytherapeut. Und wie fühlen Sie sich, wenn Sie das Wort budgetfreundlich benutzen?
Lacht, ja, beides nicht optimal.
Das kann doch im B2B-Umfeld massiv nach hinten losgehen und total patronisierend wirken, oder?
Absolut. Und genau deshalb, genau aus diesem Grund baut Sebastian Bunde diesen Plan ja so strikt sequenziell auf.
Ah, okay.
Wir dürfen Woche 6 einfach nicht isoliert betrachten. Um eben nicht wie dieser Verhörspezialist zu klingen, brauchst du die Vorarbeit aus Woche 5.
Stimmt, da war was. In Woche 5 ging es ja um diese hypothetischen Fragen.
Exakt. Formulierungen wie, angenommen, wir könnten diesen Prozess automatisieren. Wie würde sich das auf Ihr Team auswirken?
Diese hypothetischen Fragen kreieren halt vorab schon einen sehr kollaborativen, fast schon so einen träumerischen Raum.
Verstehe.
Sie etablieren dich als jemanden, der gemeinsam mit dem Kunden nach echten Lösungen sucht.
Okay. Das heißt also, ich habe in der Vorwoche eigentlich schon so einen ganz weichen, fragenden Gesprächsstil etabliert, an den sich der Kunde dann gewöhnt hat.
Genau. Das Terrain ist schon bereitet.
Gut, aber wie lauten dann jetzt in Woche 6 die harten Mechaniken? Die Quelle nennt da ja sehr konkrete Beispiele.
Ja, die Basisfragen sind erstaunlich schlicht, aber eben extrem effektiv.
Hau mal aus. Wenn das Wort schnelle Lieferung fällt, fragst du einfach, was genau meinst du mit schneller Lieferung? Oder bei so Preisdiskussionen, was verstehst du unter einem guten Preis?
Okay.
Oder bei Qualität, was bedeutet für dich langlebig?
Ja, das ist handwerklich sehr sauber. Aber ganz ehrlich, ich spüre da immer noch so eine ganz leichte Konfrontation.
Meinst du?
Ja, da schwingt für mich unterschwellig immer noch so mit, Sie haben sich unpräzise ausgedrückt, jetzt erklären Sie sich mal.
Ah, ich verstehe, was du meinst.
Aber es gibt in den Unterlagen ja noch ein weiteres Beispiel. Und das halte ich wirklich für pure psychologische Magie.
Welches meinst du?
Sagen wir, der Kunde fordert eine intensive Betreuung. Und die formulierte Antwort lautet dann, nur damit ich dich richtig verstehe, woran denkst du, wenn du intensive Betreuung sagst?
Oh ja, dieser vorgeschobene Halbsatz verändert die komplette Statik des ganzen Gesprächs.
Absolut. Nur damit ich dich richtig verstehe. Das ist doch ein genialer Puffer.
Total.
Weil es nimmt ja die komplette Schuld vom Kunden. Es verlagert diese Inkompetenz, nenne ich es mal, auf mich als Verkäufer. Ich sage im Grunde, hey, es liegt an mir. Mein Gehirn ist vielleicht einfach etwas zu langsam oder ich möchte einfach zu 100% sicher gehen, dass ich Ihnen nicht aus Versehen den falschen Service anbiete.
Ja.
Das ist ja überhaupt keine Kritik an seiner Ausdrucksweise. Das ist im Gegenteil ein Ausdruck von tiefster Kundenorientierung. Es wirkt richtig fürsorglich.
Du machst dich damit quasi zum Dienstleister des Verständnisses.
Sehr schön gesagt.
Und das senkt den Cortisolspiegel beim Kunden sofort. Er fühlt sich null angegriffen, sondern im Gegenteil, er fühlt sich extrem wertgeschätzt.
weil sich jemand so sehr für seine Bedürfnisse interessiert, dass er es ganz genau wissen will.
Ganz genau.
Okay, das bringt uns jetzt aber zum wohlentscheidendsten Punkt, nämlich der Umsetzung.
Oh ja, das Praxisproblem.
Wir haben das jetzt intellektuell alles super begriffen. Warum diese Fragen wichtig sind, wie sie unser Ego umgehen, wie man sie am besten verpackt.
Mhm.
Aber nochmal, Wissen allein verändert ja kein Verhalten.
Leider nein.
Wenn ich morgen früh in so ein richtig hitziges Verkaufsgespräch gehe, unter Stress stehe, der Kunde drängt, dann schaltet mein Gehirn doch sofort wieder auf Autopilot.
Richtig, der Flucht- oder Kampfmodus.
Genau. Und dann nicke ich wieder reflexartig ab, wenn er schnell sagt. Also wie programmiert Sebastian Bunde in Woche 6 diesen Autopiloten um?
Durch einen wirklich sehr rigiden, vierstufigen Prozess, der tief in der Verhaltenspsychologie verankert ist.
Okay, was ist der erste Schritt?
Der erste Schritt ist pure Achtsamkeit. Du musst dein Gehirn oder genauer gesagt dein retikuläres Aktivierungssystem darauf trainieren, diese spezifischen Reizwörter überhaupt erst einmal wahrzunehmen.
Ah, das heißt, ich brauche so eine Art inneren Radarschirm für diese schwammigen Adjektive.
Genau.
Jedes Mal, wenn in einem Gespräch Wörter wie gut, schnell, günstig, flexibel oder auch hochwertig fallen, muss quasi eine rote Lampe in meinem Kopf aufleuchten. Auch wenn ich in dem Moment noch gar nicht reagiere, ich muss es zumindest bewusst registrieren.
Exakt. Die Bewusstwachung ist immer der allererste Schritt.
Und der zweite?
Der zweite Schritt ist dann die interne Praxis. Sebastian empfiehlt da sehr nachdrücklich, diese Fragen zunächst mal ausschließlich im internen Austausch mit Kollegen zu üben.
Oh, das ergibt extrem viel Sinn.
Gell?
Ja, weil wenn ich versuche, so eine völlig neue rhetorische Technik direkt beim wichtigsten Kunden des Quartals anzuwenden, da bin ich doch viel zu angespannt.
Die Angst vor einem Fehler blockiert dich dann komplett.
Genau. Wenn aber ein Kollege am Kaffeeautomaten sagt, ey, ich brauche die Auswertung bald. Und ich antworte dann, nur damit ich dich richtig verstehe, was genau heißt für dich bald?
Ja.
Dann ist das ja ein völlig geschützter Raum. Es geht da um absolut nichts. Schlimmstenfalls lacht der Kollege halt.
Richtig. Das Gehirn kann diesen neuen neuronalen Pfad ohne fiese Stresshormone anlegen.
Mega.
Und man bekommt ein sofortiges Gefühl dafür, wie sich die Worte im eigenen Mund anfühlen. Was uns dann auch nahtlos zu Schritt 3 bringt.
Welcher ist das?
Dem Formulieren. Du sollst nämlich nicht einfach blind Sebastians Sätze kopieren, sondern dir gezielt 3 bis 4 Verständnisfragen aufschreiben, die wirklich perfekt zu deiner eigenen Mundart passen.
Okay.
Zu deinem Charakter und eben deinem Verkaufsstil.
Authentizität ist hier also der Filter.
Genau.
Das macht Sinn. Wenn ich jetzt normalerweise so ein sehr direkter, norddeutscher Typ bin und plötzlich anfange, da so hochtrabende, therapeutisch klingende Schleifen zu drehen, das merkt der Kunde doch sofort.
Der spürt sofort diesen Stilbruch.
Er spürt, aha, jetzt wendet der hier eine angelernte Verkaufstechnik bei mir an.
Und damit ist die Technik sofort entlarvt und verliert ihre Wirkung.
Ich muss also wirklich meine ganz persönliche, organische Version von diesem Puffersatz finden.
Exakt. Und sobald du diese 3 oder 4 perfekten, komplett eigenen Sätze hast, folgt der 4. und vielleicht der wichtigste Schritt für die Verankerung.
Bin gespannt.
Der Tagesplan. Sebastian verlangt da, dass du diese Fragen für die nächsten 4 Wochen physisch auf deinem Tagesplan oder deiner To-Do-Liste notierst.
Warte, wirklich physisch notieren?
Ja.
Also nicht einfach in eine Notizen-App auf dem Smartphone tippen, wo sie dann zwischen ungelesenen E-Mails und Slack-Nachrichten sofort wieder unsichtbar werden?
Nein, physisch. Der visuelle, ständige Reiz ist hier das Entscheidende.
Ah, okay.
Wenn die Sätze neben deinem Bildschirm kleben oder oben auf deinem Notizblock stehen, dann wirst du vor und während jedes Telefonats einfach unweigerlich daran erinnert.
Das ist exakt der Prozess, wie man ein neues Instrument lernt.
Wie meinst du das?
Naja, am Anfang einer Gitarrenstunde weißt du ja intellektuell schon, wo die Finger für so einen C-Dur-Akkord hingehören.
Klar.
Aber in der Praxis verhedderst du dich dann ständig. Du brauchst am Anfang diese visuelle Erinnerung, vielleicht so kleine Aufkleber auf dem Griffbrett.
Mhm, stimmt.
Du musst dich richtig dazu zwingen, den Griff bewusst anders zu setzen. Das fühlt sich die ersten paar Wochen natürlich furchtbar klobig und unnatürlich an.
Ja.
Aber durch diese ständige visuelle Konfrontation und das ganz bewusste Wiederholen lagert sich der Ablauf irgendwann ins Muskelgedächtnis um.
Bis du es im Schlaf kannst.
Genau. Nach 4 Wochen greifst du diesen Akkord einfach blind.
Das ist echt eine hervorragende Analogie für das, was Sebastian hier fordert. Und es unterstreicht auch nochmal seine ausdrückliche Warnung im Material.
Die da lautet,
Es gibt keine Abkürzung. Man kann diesen 12-Wochen-Plan nicht einfach binge-watchen wie so eine Netflix-Serie.
Lacht, schön gesagt.
Wer am Sonntagabend alle Kapitel durchliest und dann glaubt, er könne ab Montag hypothetische Fragen, Verständnisfragen und noch die Einwandbehandlung gleichzeitig in sein Repertoire aufnehmen,
der wird kläglich scheitern.
Absolut. Das Gehirn streikt bei dieser kognitiven Überlastung völlig. Man fällt sofort wieder in alte Muster zurück.
Gewohnheiten lassen sich halt nur seriell überschreiben, nicht parallel.
Genau das.
Eine Woche voller Fokus auf Achtsamkeit, auf internes Üben, dann das persönliche Formulieren und der Tagesplan. Nur so wird aus dieser bewussten Anstrengung irgendwann eine unbewusste Kompetenz.
Mhm. Treffend zusammengefasst.
Lass uns das Ganze jetzt mal in die absolute Essenz destillieren. Wenn wir uns diese Unterlagen zur Woche 6 anschauen, was ist denn die eigentliche übergeordnete Lektion für jemanden, der im Vertrieb wirklich, ja, zur Elite gehören will?
Die Lektion ist eine fundamentale Neuausrichtung des eigenen Rollenverständnisses.
Okay.
Die wahre Kunst des hochprofessionellen Vertriebs besteht nämlich nicht darin, immer sofort die smartesten, eloquentesten Antworten auf Knopfdruck parat zu haben.
Mhm.
Der Top-Verkäufer ist eben nicht dieser allwissende Erklärer.
Sondern?
Sondern derjenige, der sein Ego ablegt und den Mut besitzt, die scheinbar offensichtlichsten Dinge radikal zu hinterfragen.
Wow, ja.
Effizienz, Vertrauen und letztlich auch der Abschluss entstehen nicht durch die tollen Features, die du dem Kunden da präsentierst.
Sondern wodurch?
Durch die kristallklare Realität, die ihr gemeinsam durch das Entschlüsseln seiner Worte überhaupt erst erschafft. Wer fragt, der führt das Gespräch. Und wer echte Verständnisfragen stellt, der versteht nicht nur den Begriff, sondern auch den Menschen dahinter.
Wahnsinn. Es ist echt faszinierend, wie ein derart simples Werkzeug eigentlich ja nur eine einfache Nachfrage eine so massive Hebelwirkung auf den gesamten Verkaufsprozess haben kann.
Absolut.
Und damit wende ich mich jetzt mal direkt an dich, den Zuhörer. Die Landkarte liegt jetzt quasi vor dir auf dem Tisch. Wir haben die psychologischen Fallen aufgedeckt. Wir kennen die gigantischen Vorteile. Und der vierstufige Prozess für die Umsetzung ist auch klar definiert.
Genau.
Die Entscheidung, ob du dieses Wissen jetzt einfach in der Theorie belässt oder ob du wirklich in den nächsten 4 Wochen anfängst, diesen Muskel aktiv zu trainieren, die liegt ganz allein bei dir.
Weil der Unterschied zwischen Wissen und Können ist am Ende immer die konsequente Praxis.
Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Bevor du jetzt aber direkt in deinen nächsten Business Call gehst oder deinen Laptop zuklappst, möchte ich dir noch einen finalen, vielleicht auch ein bisschen unangenehmen Gedanken mit auf den Weg geben.
Da bin ich jetzt aber auch gespannt.
Wir haben in dieser Analyse ja sehr viel über den hochprofessionellen B2B-Vertrieb gesprochen, über Margen, Effizienz, Kundenbindung und so weiter.
Mhm.
Wir haben gesehen, wie katastrophal wir schon bei ganz simplen Wörtern wie schnell, gut oder langlebig aneinander vorbeireden können.
Ja.
Aber denk das doch mal einen Schritt weiter. Wenn uns das schon im extrem sachlichen, durchstrukturierten Businessumfeld passiert.
Oh, ich ahne es.
Wie oft passiert uns das eigentlich abends am Esstisch? Mit unserem Partner oder mit unseren engsten Freunden oder unseren Kindern?
Ein extrem guter Punkt.
Wie oft führen wir hitzige Diskussionen oder streiten uns sogar, weil wir ein scheinbar banales Wort wie Respekt, Aufräumen oder Zeit für uns völlig unterschiedlich definieren?
Ja, das passiert ständig.
Was würde wohl passieren, wenn du heute Abend im Privaten einfach mal so dein Ego kurz ausschaltest und eine echte, tiefe Verständnisfrage stellst?
Mhm.
Anstatt wie ich damals bei meinem thailändischen Curry einfach blind anzunehmen, dass du ohnehin schon genau weißt, was dein Gegenüber meint.
Ein toller Gedanke.
Probier's einfach mal aus. Wir hören uns beim nächsten Mal.